Herzlich willkommen zum Wochenendformat der LS Exchange mit mir, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wieder vielen spannenden Themen. Das Ganze wird aufgezeichnet inmitten des Verfallstages am 18. Juni 2021 und ausgestrahlt am 19. Juni 2021. Also insofern sehr zeitnahe Infos, die ich schon einmal so vorstrukturiert habe. Wir möchten sprechen als Wochenfazit erst einmal über die Märkte. Wie haben sie sich entwickelt? Wir möchten über die FED sprechen, über den Verfallstag ein Stück weit und auch über den Profiteur vielleicht bei steigenden Anleihekursen, die CME. Wir sprechen über das Unternehmen Salesforce und auch die Peer Group, also andere Unternehmen, die in derselben Riege aktiv sind. Und dazu habe ich mir heute den Daniel hinzugenommen. Herzlich willkommen, Daniel.
Ja, vielen Dank. Hallo, Andreas.
Ich werde erst einmal ganz kurz über die Märkte schauen heute am Verfallstag. Du hast das ja live mitbekommen. Ich muss mal ganz nah ran zoomen. Hast du Schweißperlen auf der Stirn oder war es eher ein ruhiger Verfall bisher?
Der Verfall an sich war etwas ruhiger. Die Schweißperlen kommen daher, dass in ihrem Raum hier keine Klimaanlage ist. Ich weiß nicht, ist bei dir besser klimatisiert?
Nein, da ich das Ganze ja im mehr oder weniger Homeoffice abhalte, ist es zumindest nicht mit Klimaanlage ausgestattet, aber ich kann auch nicht klagen, ich habe zumindest ein langes Hemd und sieht alles gut aus. Aber lass uns erstmal auf die Märkte schauen, was sich ereignet hat. Ich habe das mal zusammengefasst hier und das ist vorrangig rot. Auch die Edelmetalle, die voran natürlich, also wir hatten den Goldpreis stark unter Druck, wir waren zwischenzeitlich nah schon an der 1760er Marke, jetzt hat er sich etwas erholt. Heute am Freitag zum aktuellen Aufzeichnungstermin Silber auch unter Druck gewesen. Platin ganz deutlich, Palladium, Kupfer ist auch vom 10-Jahres-Hoch zurückgekommen. Und wenn man sich die Aktienmärkte anschaut, so geht der Trend eindeutig in Richtung Technologie. Der Nasdaq 100 mit Wochenplus zum aktuellen Zeitpunkt hatte am Donnerstagabend sogar ein Allzeithoch gezeigt und am unteren Ende der Indizes rangiert der Marktbreite Wall Street Index Dow Jones mit den 30 größten Werten aus den USA, der hier auf Wochensicht momentan 2% im Minus ist. Der DAX so zwischendrin so ein bisschen schwankt um plus minus null um die 15.700. Da hat er sich auch schon die ganze Woche bewegt. Also das ist durchaus nichts Neues. Und diese neuen Rekorde im Mai, die kamen etwas schüchtern daher. Und da würde ich direkt mal dich, Daniel, fragen, nimmst du das denn als angezogene Handbremse wahr oder ist das eher so eine Ermüdungserscheinung? Und das war es auf der Oberseite?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wir merken so ein bisschen, dass das Volumen etwas raus ist aus dem Markt. Zumindest ist es bei unseren Kunden so. Es ist immer noch gut zu tun, aber es wird verglichen auch mit dem Jahresanfang doch etwas ruhiger, abgesehen halt von deinen klassischen Aktien, die wir so die letzten Wochen auch schon öfters thematisiert hatten, wie CureVac oder AMC, GameStop. Da ist nach wie vor wirklich einiges los. Ja, ansonsten, wie gesagt, etwas ruhiger und da hattet ihr, glaube ich, am Donnerstag schon drüber gesprochen. Das könnte unter Umständen auch mal für den einen oder anderen Rücksetzer gut sein. JP Morgan war es, glaube ich, hat gesagt, dass die kommende Woche im Juni die historisch schlechteste Woche des Junis in den letzten 20 Jahren ist. Ja, ich bin gespannt, ob da auf dem Aktienmarkt der Deckel jetzt erstmal drauf ist oder ob es zu neuen Höhen geht.
Ja, der Deckel ist auch so ein Stück weit vom Gedanken drauf, weil ja viele an die Inflation denken müssen. Das war eines der Themen der Woche. Erzeugerpreise, Verbraucherpreise, alles steigt an. Aber auf der anderen Seite sagte die FED und auch die EZB, die Wachstumsprognosen, die können wir ein Stück weit erhöhen. Also Inflation kein Problem, solange das Wachstum hier im selben Maße mitsteigt. Aber das sieht die FED jetzt in ihren jüngsten Minutes ein Stück weit anders. Und darauf möchten wir als erstes Schwerpunktthema eingehen.
Richtig, die FED hatte ja im März das ganze Thema Inflation noch so ein bisschen abgetan, hat gesagt, das ist alles transitory, das ist deren Wording, das ist so vorübergehend aufgrund des Basiseffektes, dass man halt ein schwaches Jahr 2020 hatte. Hatte aber jetzt am Donnerstag erstmalig beziehungsweise Mittwoch das Thema monetäre Verknappung so ein bisschen in den Mund genommen, wenn auch nur ganz vorsichtig. Aktuell wird vermutet, dass die FED das erste Mal einen Zinsschritt im Jahr 2023 vollziehen wird. Wenn wir auf die Dotplots gucken, die hatten wir auch beim letzten FED-Meeting einmal dabei, ja, dann sieht man eben, dass es immer mehr FED-Gouverneure oder FOMC-Mitglieder sind, die an eine Zinserhöhung im Jahr 2023 glauben, vor allem auch im Jahr 2024. Und das fußt eben darauf, dass man die Inflationsprognosen angehoben hat. Also man ist im März noch davon ausgegangen, dass man 2,4% für dieses Jahr sieht. Mittlerweile hat man es um einen Prozentpunkt angehoben, also durchaus signifikant auf 3,4%. Parallel hat man das BIP ebenfalls wieder angepasst, Wachstumsprognose auf gigantische 7% genommen. Arbeitslosigkeit verharrt aktuell bei 4,5%. Da sei laut Jerome Powell auch noch etwas Luft nach oben. Man hat immerhin mehr als 7 Millionen Arbeitslose mehr als noch im Vergleich zum vorletzten Jahr. Und ja, da möchte man eben dran arbeiten. Und zum Thema Inflation sagt man eben, dass es auch aktuell vorübergehende Effekte sind durch extreme Nachfrageüberhänge, die durch das Reopening in Amerika getrieben sind. Die Tatsache, dass es aktuell sehr schwer ist für Unternehmen wie zum Beispiel McDonald's oder Uber, neues Personal zu finden, weil die Löhne einfach aktuell unattraktiv erscheinen für viele potenzielle Arbeitnehmende oder Arbeitssuchende. Und dass man davon ausgeht, dass die Lohnspirale eben auch so ein bisschen ansteigt. Und das müssen die Unternehmen eben weitergeben, indem sie das über gestiegene Preise tun. Und dann hat man ja am Ende eventuell wieder das Problem der Inflation. Man sagt aber auch ganz deutlich, und das haben sie wirklich mehrfach unterstrichen, das hat auch den Markt sehr beruhigt, dass man das Thema auf dem Schirm hat und dass man durchaus die monetären Mittel besitzt, dagegen zu agieren. Aber wie gesagt, dass man aktuell noch keine Probleme dafür sieht.
Also den Markt beruhigt. Direkt nach der FED-Sitzung gab es ja erstmal wilde Kurskapriolen im Nasdaq und im Dow Jones. Die gingen erstmal auf Talfahrt. Davon hat sich zumindest der Nasdaq erholt, der Dow Jones eben nicht, wie wir in der Wochenübersicht hier schon gezeigt haben. Und ein Thema, was sich auch noch quasi hier mit angliedert, ist das Thema der Anleihen. Und wenn wir uns die Anleihen anschauen, ja, so haben sie ja auch relativ heftig reagiert, sind aber nicht in eine Richtung davongelaufen.
Das ist richtig. Wenn wir die Zinsen betrachten, die in den letzten Monaten so in aller Munde sind, dann sind sie kurz nach 8. Das war eben der Zeitpunkt, an dem die Minutes veröffentlicht wurden, stärker angestiegen, haben sich aber danach ja wieder Richtung Süden verabschiedet. So eine kleine Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Weiß nicht, wie du das als Charttechniker siehst, aber aktuell scheint so ein bisschen der Deckel auch drauf zu sein auf den Zinsen. Und ja, bin mal gespannt, wo es da weiter mit hingeht.
Beim Thema Zinsen hast du uns übrigens das letzte Mal ein Unternehmen benannt, was wir auch alle kennen, vor allem die Händler, weil sie vielleicht dort handeln, die CME. Wie wirkt sich denn das auf das Geschäftsmodell aus?
Das ist richtig. Die CME macht den größten Teil ihrer Umsätze und auch des Gewinns mit dem Handel von Zinsprodukten. Hatten wir im März schon mal besprochen. Also wer sich das Video nochmal anschauen möchte, die CME ein bisschen genauer kennenzulernen, dem kann man das nochmal ans Herz legen. Man sieht es sehr stark im Aktienkurs und auch an den Handelsvolumina, die auf der Seite der CME veröffentlicht werden, dass die CME sehr davon profitiert, dass es volatil im Zinsmarkt ist. Ne, also der Aktienkurs ist im Jahr 2020 stark abgesackt, weil die Zinsen weltweit eben, vor allem die US-Zinsen, Richtung Null tendierten und man das Gefühl hatte, dass man seine Zinsen nicht hedgen muss. Also Großbanken sind eben hingegangen und haben gesagt, Volatilität im Zinsmarkt ist erstmal weg. Wir haben keinen Hedgebedarf, deswegen sind die Produkte, also die Derivate der CME, nicht besonders gefragt gewesen. Jetzt, vor allem dieses Jahr, kommt aber wieder Musik rein in den Zinsmarkt und das ist äußerst positiv für die CME. Man merkt wieder verstärktes Handelsvolumen in den Zinsderivaten und für diejenigen, die nicht so richtig wissen, wie sie mit der Zinsvolatilität umgehen wollen, davon aber ausgehen, dass ja, es weiterhin volatil bleibt, ist die CME vielleicht eine interessante Aktie, ein interessantes Investment. Richtig, die Konkurrenz von Microsoft, zumindest im Bereich der Cloud, das ist Salesforce, ein US-amerikanisches Unternehmen, ist seit 2004 an der Börse gegründet vom aktuellen CEO Mark Benioff. Der hat interessanterweise vorher bei Oracle gearbeitet, in einigen ja, höheren Positionen, hat dann irgendwann zum Vorstand gesagt, dass er sich so ein bisschen langweilt, dass er das Gefühl hat, dass er irgendwie nicht vorankommt, dass er keine neuen Ideen einbringen kann. Hat sich ein halbes Jahr Auszeit genommen und hat dann sich dazu entschieden, Salesforce zu gründen und das sehr erfolgreich. Salesforce ist der aktuell größte CRM-Anbieter der Welt. CRM steht für Customer Relationship Management mit einem Marktanteil von 20%. Man hat 150.000 Geschäftskunden und 56.000 Mitarbeiter. Und die Mitarbeiteranzahl, die wächst auch weiterhin stetig, ähnlich mit den Umsätzen von Salesforce. Der Arbeitgeber ist durchaus beliebt. Also die 56.000 Mitarbeiter haben Salesforce in den letzten Jahren oder Jahrzehnten sehr, sehr oft zum beliebtesten Arbeitgeber der Vereinigten Staaten gewählt. Und vielleicht ist das auch irgendwie das Erfolgsrezept von Salesforce. Wenn du glückliche Mitarbeiter hast, dann hast du eventuell auch ein vernünftiges Konzept. Was Salesforce an sich ist, also das ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, aber es ist im Prinzip ein riesengroßes digitales Karteisystem in der Cloud. Also es ist nicht stationär, sondern findet in der Cloud statt, bei dem die Kunden Infos über ihre Kunden wiederum sammeln können. Angefangen von ganz banalen Sachen, von Wohnort und Alter, aber auch über gekaufte Produkte in der Vergangenheit, über Beratungswünsche in der Vergangenheit, über den Beruf, Familie. Und das gibt einem ganz viele Cross-Selling-Ansätze als Unternehmer und als Unternehmen, das eben Salesforce nutzt. Und Salesforce an sich teilt sich in vier größere Kategorien auf. Zum einen haben wir hier die Gruppe Sales, zum anderen den Support, Marketing und den Bereich der Plattform, die alle insgesamt zusammen 25 Milliarden Umsatz generieren und wie wir an den vier Grafiken auch sehen können, den Umsatz von Jahr zu Jahr steigern. Und ja, das sind eben sehr, sehr große Cross-Selling-Ansätze. Beginnend ist das immer alles mit dem Sales-Team von Salesforce selber, das dann eben zu dem Kunden geht, die Plattform vorstellt, ein bisschen berät und wenn der Kunde sich dann dazu entschließt, dass Salesforce eine gute Lösung ist, dann kommt es zum Abschluss und ja, dann beginnt so im Prinzip das Geld machen für Salesforce und dann ist man schon mal mit einem Fuß in der Tür, man hat schon mal ein Produkt eingeloggt und dann kann man auf die ganzen anderen Produkte, die in dem Unternehmen noch vorhanden sind, weiterverweisen. Spannend fand ich an Salesforce auch, es ist ein sehr, sehr großes ja, Investmentunternehmen, also schon fast wie sein eigener Private Equity Fonds. Man hat seit Gründung Ende der 90er 69 Unternehmen übernommen oder in sie investiert. Davon habe ich jetzt die börsengehandelten mal mitgebracht. Durchaus einige größere Namen dabei, zum Beispiel Dropbox, Zoom kennt jeder, DocuSign ist auch sehr bekanntes Unternehmen. Und Salesforce hat bei den Übernahmen mehr oder weniger so drei Strategien. Das eine ist ein Startup, andere sind Synergienübernahmen und neue Märkte. Wenn Salesforce das Produkt hat, dass man eigene die Meinung hat, dass man eigene Produkte nicht selber bauen kann, dann versucht man eben in Startups zu investieren, kauft diese dann manchmal auch komplett einfach auf. Im Zweifel auch, weil man das Gefühl hat, dass die Mitarbeiter ziemlich smart sind. Nutzt man eben dann diese Möglichkeit, Startups, die dann in den Anfangsphasen noch relativ günstig sind, in Anführungsstrichen, zu übernehmen, damit man eben auf das Humankapital zugreifen kann. Zum Thema Synergienübernahmen guckt man dann, mit wem arbeitet man eventuell zusammen, also welche Partner hat man, sei es zum Beispiel im Bereich Machine Learning oder AI, also künstliche Intelligenz. Überlegt man eben, wollen wir nur Partner sein mit diesem Unternehmen oder könnte es für uns weitere Nutzen machen? Und dann kauft man diese Unternehmen eben auf. Und als drittes, der Eintritt in neue Märkte, vielleicht was überhaupt nicht mit dem Thema CRM zu tun hat oder gar nicht auf dem Thema Cloud aufgebaut ist, aufzukaufen, um das Unternehmen eben ja, weiter wachsen zu lassen. Und zum Thema neue Märkte hat man sich im letzten Jahr, ich glaube, es war im November dazu, entschlossen, Slack zu übernehmen. Den Zeitpunkt kann man sehr gut am Chart von Salesforce erkennen, denn die Übernahme ist alles andere als gut angekommen. Genau, da gab es den Sinkflug. Das war dem geschuldet, dass die Übernahme 28 Milliarden gekostet hat. Also es war die größte Übernahme in der Salesforce-Geschichte. Ja, und das kam, wie gesagt, nicht gut an. Was ist Slack? Also Slack muss man sich so ein bisschen vorstellen wie, ja, es ist vergleichbar mit WhatsApp. Also man hat eine Chatfunktion, man kann Daten verschicken, man kann aber auch ähnlich wie bei Microsoft Teams oder ich glaube auch bei Zoom Bildschirme teilen und das passiert eben alles in der Cloud. Also es ist ein sehr angenehmes und offensichtlich für Salesforce nützliches Tool, das man auch für seine Kunden entdeckt hat. Und deswegen hat Marc Benioff sich dazu entschlossen, diese doch teure Übernahme letztendlich durchzuführen. Slack hatte vor der Übernahme einen Jahresumsatz von 1 Milliarde. Das ist ein Kursumsatzverhältnis von über 25. Das ist mit Sicherheit nicht günstig. Man hatte in den 1, 2 Jahren vor der Übernahme Wachstumskennzahlen von 50 bis 70% pro Jahr sehen können. Und das sei für Marc Benioff eben die Rechtfertigung, dass der Preis angebracht ist. Und genau, dann hat man das Unternehmen übernommen. Kürzlich kamen Quartalszahlen von Salesforce zum Q1. Und das hat geholfen, den Schock zu überwinden. Und seitdem geht es in der Aktie auch wieder bergauf. Also die Zahlen sind durchweg positiv gewesen. Man hat die Erwartungen übertroffen. Die Analysten sind sehr angetan von den Margen. Die seien weit über Branchenniveau. Umsatz und Gewinn haben ebenfalls deutlich zugelegt und man hat die Guidance nochmals angehoben, obwohl man das im letzten Jahr schon getan hatte. Man hat aktuell ein Umsatzwachstum von 20% und das kommt auch daher, dass die Kunden von Salesforce das Gefühl haben, dass die Pandemie jetzt vorbei ist und dass man immer mehr in die Übernahmen, in die Infrastruktur investieren möchte. Und das haben vor allem die Teile MuleSoft und Tableau gemacht. Und das sind zwei ehemalige Übernahmekandidaten von Salesforce. Die haben sehr zum Wachstum beigetragen. Außerdem hat man gesagt, dass man mit 50 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr 2026 auftreten möchte. Das ist also im Vergleich zu heute eine Verdoppelung auf dem Niveau schon wirklich ja, sehr, sehr hoch und ambitioniert, wie ich finde. Aber Marc Benioff hatte immer schon ambitionierte Ziele und hat sie irgendwie auch immer alle erreicht. Und wie will man das erreichen? Das möchte man vor allem mit der Internationalisierung tun. Also man hat aktuell 80% der Umsätze noch in Amerika, möchte aber vor allem sich in Europa breit machen und die hiesige Konkurrenz ja so ein bisschen das Fürchten lehren. Genau, und das sind so im Prinzip die Geschichten, die man aus dem Q1 Earnings Call mitnehmen konnte. Und wie gesagt, seitdem scheint der Knoten geplatzt und die Aktie ist wieder im Aufwärtstrend.
Ja, das haben wir deutlich gesehen. Also macht Freude, da zuzuschauen, auch auf die Unternehmen zu schauen. Der ein oder andere kannte sicherlich viele von den Unternehmen. Slack nutze ich auch schon seit vielen Jahren, bezahle aber nicht dafür, muss dann in Kauf nehmen, dass ich nach, ich glaube, 4 Wochen sind die Nachrichten dann gelöscht. Die werden dann nicht unendlich archiviert und man kann auch nicht unendlich viele Bilder sharen. Also da gibt es ein bestimmtes Datenvolumen der Cloud, aber es ist auf alle Fälle sehr interessant. Was mich dabei immer berührt, ist die Frage, es gibt ja so viele andere Tools. Also du hast schon WhatsApp Messenger genannt. Es gibt den Facebook Messenger beispielsweise, wo Facebook sich im eigenen Unternehmen ja ein bisschen Konkurrenz macht. Dann gibt es Microsoft Teams und so weiter. Also auf wie vielen Messengern sollte man denn noch Mitglied sein? Wo lohnt sich es denn überhaupt noch? Ist das nicht gesättigt langsam?
Ja, sehr gute Frage. Und das ist genau der Punkt, den die Analysten letztes Jahr im Oktober oder November geäußert haben. Wir haben halt gesagt, irgendwann ist vielleicht mal Ende. Die Produkte differenzieren sich mit Sicherheit von zum Beispiel einem Facebook Messenger oder auch einem WhatsApp. Und Marc Benioff entgegnet dem Ganzen eben, indem er sagt, das ist aber eure Arbeitsoberfläche, das ist euer Arbeitschat, den benutzt ihr für Business-Kontakte. Sachen, die ihr vielleicht bei WhatsApp nicht teilen wollt, sind eben bei Slack, also bei uns jetzt besser aufgehoben. Und das ist dann eben wohl seine Daseinsberechtigung für dieses Tool und für dieses Unternehmen gewesen.
Okay, sagt aber Microsoft auch von Teams. Also je nachdem, in welchen Unternehmen man arbeitet, scheinbar hat man dann ein anderes favorisiertes Tool. Ich bin mal gespannt, ob Google auch noch mit was Ähnlichem auffährt. Da gibt es ja auch Meeting-Tools, diese Hangouts zum Beispiel. Vielleicht nochmal zur Marktkapitalisierung, um die in eine Richtung Relation zu bringen oder von der Übernahme von Slack, also 28 Milliarden US-Dollar. Das wäre jetzt mit aktuellen Daten so, als würden die sich eine Vonovia komplett kaufen oder eine Münchner Rückversicherung oder den eigenen Stromanbieter E.ON komplett schlucken. Also das ist die Größenordnung, in der wir uns hier bewegt haben.
Ja, absolut. Das Unternehmen wäre definitiv allein an der Marktkapitalisierung wäre es relativ weit oben auch im DAX gewesen. Genau, also man musste da schon echt tief in die Taschen greifen. Auf der anderen Seite die Marktkapitalisierung von Salesforce, die ich auch mitgebracht habe, ist dann natürlich nochmal eine ganze Schippe größer. Also es ist jetzt kein Zukauf, wie man das zum Beispiel bei Bayer und Monsanto hatte, wo die Marktkapitalisierung der beiden Unternehmen relativ vergleichbar war, sondern hier schluckt schon der sehr große
Ja.
den kleineren.
Stimmt.
Ja, aber wie gesagt, es hat schon einen Grund, warum die Aktie im November so abgesackt ist. Und die Punkte, die du eben angesprochen hast, sind da ja, sehr oft genannt und sehr valide.
Okay, also ich habe es nicht nur nachgeplappert, waren jetzt wirklich meine Gedanken, die ich damit in Zusammenhang brachte. Aber lass uns doch gerne, wenn wir schon nach rechts und links schauen, auf die Peer Group schauen, was die denn für eine Entwicklung hinter sich gebracht haben. Und da hast du uns auch eine schöne Grafik mitgebracht.
Genau, es ist sehr schwer, Salesforce in eine Peer Group zu integrieren, weil es eben ein sehr breit gefächerter Konzern ist und auch die Peers sehr breit unterwegs sind. Ich habe aber trotzdem mal Microsoft, Oracle und SAP mitgebracht. SAP wird sehr oft genannt, wenn man über Salesforce spricht. Hat die SAP jetzt auch in der Marktkapitalisierung überholt. Im Umsatzwachstum ist man einiges voraus. Also hier hat man jährlich 20 bis 25% Umsatzwachstum. Bei der SAP ist es, glaube ich, irgendwo im einstelligen Prozentbereich. Oracle wächst mitunter gar nicht mehr. Und Microsoft ist, glaube ich, letztes Jahr mit 17% gewachsen. Also schon noch sehr, sehr ordentlich, vor allem für die Größe des Unternehmens. Genau, und was man eben an diesem Chart sieht, ist, dass man mit der SAP-Aktie auf einem Jahr ja, ins Hintertreffen geraten ist. Salesforce war doch schon der Outperformer und das spiegelt eben die Wachstumsfantasie auch wider. Also viel wird auch über SAP gesprochen im Sinne von Erschließung neuer Märkte, Umsatzwachstum. Ist das jetzt ins Stocken geraten? Ist der Markt vielleicht gesättigt? Und Salesforce zeigt eben wieder jährlich quasi das Gegenteil und sagt, wir sind in der Lage, mit 20% zu wachsen, vielleicht sogar 25. Wir wollen unseren Umsatz bis in den nächsten 5 Jahren wollen wir den verdoppeln. Ja, vielleicht ist da wirklich der Plattformvorteil oder auch der Qualitätsvorteil am Ende bei Salesforce im Vergleich zur SAP. Muss fairerweise aber auch sagen, dass eine SAP durchaus günstiger bewertet ist als eine Salesforce. Da muss halt der Kunde bzw. der potenzielle Investor am Ende immer unterscheiden, kauft er die günstige Bewertung oder kauft er das Wachstum? Und da gibt es dann sehr verschiedene Ansätze und deswegen habe ich die 4 Aktien mal mitgebracht.
Jetzt hast du ja quasi die Überleitung gemacht zu meiner letzten Folie, ohne dass du es wusstest. Die Frage am Ende ist nämlich, Crow schlägt Value richtig falsch. Also kauft der Kunde jetzt nicht nur auf die Peer Group bezogen, dann lieber einen Wachstumswert oder einen, der gesettelt ist und schon groß und konstante Erträge erwirtschaftet. Das gilt nämlich für den Aktienmarkt insgesamt. Und wir haben in der letzten Woche gesehen, die Nasdaq lief von einem Hoch zum anderen auf Allzeithoch gestern erst wieder. Und der Dow Jones, der kommt so ein bisschen in Stocken. Ist das vielleicht auch ein Indiz dafür, wie die weitere Börsenphase verlaufen könnte?
Das ist möglich, sehr interessant zu beobachten, vor allem gestern. Diese Value Rotation, von der alle gesprochen haben, also von Growth- und Momentum-Aktien in Value-Titel, die über die letzten Monate stattgefunden hat, wird jetzt wieder in die gegensätzliche Richtung diskutiert. Jetzt wird wieder gesagt, vielleicht doch wieder Tech. Das war, glaube ich, die Deutsche Bank, die es gestern oder vorgestern geschrieben hat, die gesagt hat, wenn wir so starke Wachstumskennzahlen wie in den USA gerade haben, gepaart mit einer überdurchschnittlichen Inflation, dann hat in den letzten Jahrzehnten Tech immer outperformed. Und vielleicht haben die Leute sich da wieder daran erinnert. Gibt mit Sicherheit auch noch 20 andere Gründe, die für oder gegen Tech im Vergleich zu Value sprechen. Aber ja, aktuell scheint es so zu sein, als würde Tech ein bisschen zurückkämpfen.
Und dafür spricht auch, dass viele große Unternehmen aus der Tech-Branche hier Richtung Allzeithoch laufen oder auf Allzeithoch notieren. Also wir hatten die Microsoft benannt, Wir hatten auch eine Facebook, die ja auf Allzeithoch dieser Woche war, eine Nvidia auch gestern erst wieder und der Amazon auch als Flaggschiff nahe den Allzeithochs und deswegen auch der Nasdaq 100 auf Allzeithoch. Das waren eine Menge Infos. Wir haben das Ganze auch für den Zuschauer und Zuhörer vor allem noch einmal hinterlegt als Hörvariante bei Spotify, Deezer und Apple Podcast und als Schauvariante, als Bewegtbild-Variante auf YouTube. Der Verweis auf Twitter, Instagram und Facebook darf da nicht fehlen und die Berichterstattung wird dann auch in der kommenden Woche entsprechend hier weitergeführt. Dann entlasse ich dich erstmal aus der Sauna, lieber Daniel, und wünsche dir ein sonniges Wochenende außerhalb des Büros.
Danke, das wünsche ich dir auch und wir haben heute so viel über Cloud gesprochen, vielleicht haben wir ja Glück und sehen am Wochenende ein paar Regenwolken.
Stimmt, da wollte ich dich noch Englisch fragen, Salesforce, das ist ja auch der Name Programm, das mir vorhin, ich wollte nicht reingrätschen, aber das passt ja auch super gut, oder?
Das passt sehr gut, ja.
Sehr gut, also in diesem Sinne, bis nächste Woche, alles Gute.
Mach's gut, ciao.